Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich wünsche einen schönen guten Morgen. Unser heutiger Gast heißt Christoph Brumme. Christoph Brumme ist Autor. Er schreibt Bücher, er schreibt Essays in Zeitungen und er schreibt in seinem Blog. Er lebt in Poltawa. Und Poltawa, das liegt in der Zentralukraine. Von dort berichtet Christoph Brumme seit in den letzten Monaten für ganz unterschiedliche Medien vom Alltag mitten im Krieg. Oder nicht mitten im Krieg, wie er sein Buch nennt, im Schatten des Krieges. Derzeit macht Christoph Brumme aber Arbeitsurlaub in Deutschland und deshalb konnte er auch ins Studio kommen. Darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Christoph Brumme. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Gelingt Ihnen das eigentlich, Urlaub vom Krieg?
Ja, das gelingt mir schon. Ich hatte eine sehr gute Wohnung. Ein Freund hat mich eingeladen, während er im Urlaub war. Dort hat man einen schönen weiten Blick über Berlin und tatsächlich sieht man einen friedlichen Himmel.
Da wollte ich gerade fragen, was ist das, was Ihnen so besonders auffällt?
Was das ist das Erste, Urlaub? Was mir auffiel. Der, oh Gott, Himmel. Wenn hier Flugzeuggeräusche sind, dann muss ich keine Angst haben.
Mhm. Arbeitsurlaub, weil Sie eben zum Beispiel Ihr Buch bewerben, weil Sie Interviews machen wie heute, weil Sie weiter eigentlich berichten.
Ja, genau. Also ich versuche, mein Buch bekannter zu machen und stehe für Interviews zur Verfügung.
Natürlich. Also das heißt, so richtig abschalten ist dann ja irgendwie auch nicht, ne? Aber schon das reicht, einfach mal in Ruhe ausschlafen
können. Ja, ich lese natürlich weiter Nachrichten, bekomme weiter Nachrichten aus der Ukraine. Der Krieg ist weiter im Kopf.
Ja, genau. Ihre Frau ist eine Ukrainerin und ihr Sohn halten sich seit längerem auch in Deutschland auf, seit mehreren Monaten. Die bleiben auch hier. Warum wollen Sie ohne Familie zurück nach Poltawa?
Weil ich dort gebraucht werde, weil es dort spannend ist, weil ich mich dort wohler fühle, weil ich dort mehr lernen kann. Dort bin ich ja mehr in der Position des Schülers. Hier habe ich das Gefühl, ich weiß schon etwas mehr über die Gesellschaft.
Lernen. Haben Sie keine Angst?
Nein, nicht unbedingt. Also wenn Luftalarm ist, hat man ein bisschen Furcht so oder denkt, ah, das ist jetzt lästig, werden wir jetzt mit Raketen beschossen. Aber direkte Angst nicht. Ich war ja nicht in Lebensgefahr.
Der Autor Christoph Brumme ist unser Gast. Er lebt seit 2016 in Poltawa. Das ist eine Stadt, ich habe da nachgucken müssen, zwischen Kiew und Charkiw. Und Christoph Brumme hat in diesem Sommer Tagebuchaufzeichnungen veröffentlicht unter dem Titel Im Schatten des Krieges. Die erste Eintragung, ungefähr einen Monat vor dem aktuellen Angriff der russischen Armee. Herr Brumme, Tagebuch führt man ja erstmal für sich selbst. Also das macht man ja nicht gleich für eine Veröffentlichung. Haben Sie da so angefangen, weil Sie Ihre Gedanken, Ihre Gefühle ordnen mussten, weil Sie eine Gefahr gespürt haben? Oder wieso haben Sie angefangen?
Also ich schreibe ja regelmäßig für die Neue Zürcher Zeitung und ein Kollege war dort in Poltawa, hat mich besucht, hat mich gefragt nach der Einschätzung der Lage. Im Gegensatz zu vielen Ukrainern war ich der Meinung, dass es zum großen Krieg kommen wird. Und dann hat mich die NZZ am Sonntag gebeten, regelmäßig darüber zu schreiben.
Ach, das Tagebuch war quasi doch erst am Anfang Auftrag, gar nicht unbedingt.
Ja, es war eine Anfrage. Bist du bereit? Hast du Interesse? Mhm. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, es ist eine interessante Form, flexible Form, jetzt vor dem Krieg. Und dann schauen wir, wie es weitergeht.
Ja, und da haben Sie dann angefangen zu beobachten. Und das fand ich, wo Sie haben es gerade eben gesagt, weil Sie beschreiben dann auch, dass Ihre Bekannten, Ihre Freunde in Poltawa sehr gelassen reagieren. Haben Sie da auch die Sorge gehabt, dass Sie die Gefahr unterschätzen?
Ja, die Sorge habe ich gehabt. Sie haben vor allem auch gelassen reagiert, weil es diese Kriegsdrohungen Russlands schon sehr oft gegeben hat in den letzten 8 Jahren. Also man hatte sich eigentlich quasi daran gewöhnt. Und deswegen konnten es viele nicht mehr glauben, auch weil viele Ukrainer natürlich wussten, wie stark die ukrainische Armee im Moment ist. Und das haben die Russen ja unterschätzt. Deswegen haben die Ukrainer gesagt, nein, so verrückt ist Putin dann doch wieder nicht. Das wäre viel zu riskant für Russland. Wir sind viel zu stark.
Aber viele haben sich dann eben doch auch vorbereitet. Sie sind auch so eingeladen worden zu so Wehrübungen oder Verteidigungsübungen und so weiter. Also Sie sagen, die haben es doch zum Teil auch unterschätzt. Uns Deutschen nehmen Sie es ja sehr übel, dass wir die Gefahr durch Russland nicht wahrhaben wollten.
Ja, vor allem den führenden Politikern, die natürlich bessere Informationen haben als einfache Bürger in Poltawa. Und vor allem wissen die Deutschen ja und die deutschen Politiker schon seit 8 Jahren, dass Russland Krieg gegen die Ukraine führt und hat Russland trotzdem weiter mit Militärtechnik im enormen Ausmaß unterstützt.
Ich gebe ja ehrlich zu, ich habe ja am Anfang gedacht, das russische Volk wird Putin in den Arm fallen, sage ich jetzt mal ein bisschen pathetisch.
Nein, das ist nicht nur der Krieg Putins, das ist auch der Krieg der russischen Bevölkerung.
Haben Sie das von Anfang an so gedacht?
Ja, schon vor Jahren gedacht, weil ich regelmäßig sowohl russische Propagandasendungen gesehen habe, als auch Sendungen ukrainischer Blogger, in denen sie mit Bürgern aus Russland diskutiert haben. Das sind sehr bekannte Sendungen, Dialogsendungen, also wo Ukrainer mit Russen diskutieren, und die Sendung habe ich sehr, sehr gern gesehen. Watashow zum Beispiel heißen die, oder Adjeska Hunter.
Gibt es aber nicht mehr, oder?
Gibt es noch, regelmäßig.
Gibt es noch?
Ja, ja.
Wird
ja
noch diskutiert?
Ja, ich habe es vor 2-3 Wochen noch gesehen, und der Andrei Karpow, der aus Poltawa stammt, der diskutiert weiter mit den Russen, ja.
Ach, das ist ja interessant, ja, weil diese Zusammentreffen, wenn die hier jetzt beispielsweise auf kultureller Ebene versucht werden.
Genau, das ist sehr, sehr interessant, vor allem weil die Menschen aus Russland per Zufallsgenerator zugeschaltet werden. Ah. Bei einer bekannten amerikanischen Plattform, deren Namen ich jetzt nicht sage, aber. Und dadurch ist es sogar relativ repräsentativ, welche Leute dort zugeschaltet werden. Wenn man dort viele Sendungen sieht, dann sieht man, wie fanatisiert diese russische Bevölkerung in den letzten Jahren geworden ist.
Und das beschreiben Sie auch in Ihrem Tagebuch, also Ihre Eindrücke aus dem russischen Fernsehen, von der Propaganda. Sie sprechen immer von Putin-Russland, also Sie sagen immer Putin-Russland.
Ja, wie Hitler-Deutschland.
Ja?
Ja, das ist personifiziert. Also die russische, in Anführungsstrichen, Elite sagt ja selber, Russland existiert nur dank Putin, und Putin ist Russland. Das ist identisch.
Ich habe heute gerade in der Tageszeitung eine Studie von der NATO gelesen, die das auch bestätigt. Also dass seit 5 Monaten, die haben beobachtet, wie sich die Propaganda verändert hat, wie die Berichterstattung beispielsweise über dieses, vor 5 Monaten war das, glaube ich, da gab es ein Manöver zwischen Weißrussland oder von Weißrussland und Russland, und wie darüber berichtet worden ist, also wie sich da der Ton verändert hat und man eigentlich.
Also mich hat die ganzen Jahre erstaunt, dass im Westen offenbar diese Propaganda nicht so detailliert wahrgenommen wurde und auch von den Deutschen nicht, auch offenbar vom Bundesnachrichtendienst nicht, dessen Einschätzungen ja also sehr, sehr schlecht waren, sehr falsch waren.
Ja, und uns Medien lassen Sie da auch nicht aus. Also Sie sprechen von Mediengeschwafel, Ihnen geht auch dieses,
ja.
Ihnen geht das auf, also Ihr Tagebuch endet im Mai. Weiß nicht, ob Sie das heute auch noch so sagen würden, aber Ihnen geht eigentlich auf die Nerven, dass Deutschland, dass Deutsche sich durchaus auch Sorgen machen, dass Deutsche an ihren Gasverbrauch, an den kalten Winter denken.
Also zunächst mal geht es um die Ukraine-Berichterstattung in den deutschen Medien. Mhm. So viel Zeit haben wir natürlich nicht, um das jetzt ausführlich zu analysieren. Es geht mir vor allem um diese Meldung, pro-russische Separatisten zum Beispiel seien im Donbass tätig, oder um die Wiederholung russischer Propagandamärchen. Und wenn man da sich also nur wenige Minuten mit beschäftigt, oder wenn man kompetente Osteuropa-Historikerinnen befragt, dann würde man sofort merken, das ist Quatsch, das ist eindeutig Falschinformation. Ja.
Wobei, waren Sie jetzt überrascht, als Zelensky den Geheimdienstchef und die Staatsanwältin ausgetauscht hat? Beziehungsweise nein, erstmal beurlaubt.
Was hat das jetzt mit dem Thema zu tun?
Ich dachte gerade, weil Sie gerade sagen, dass wir auf so viele Falschmeldungen reinfallen, da ging es ja um Überläufer.
Ja, gut, das ist ein ganz anderes Thema. Da ging es um den Oblast Cherson, wo es etwa 100 Menschen wahrscheinlich in den Sicherheitsdiensten gegeben hat, die also an die Russen etwas verraten haben.
Mir ging es jetzt darum, dass Sie also eben sagen, Mediengeschwafel, und ich mich da ein bisschen angegriffen fühle.
Bitte schön, ja, gerne,
als Vertreterin
gerne,
der Medien,
gerne,
genau. Gerne. Und wir jetzt gerade darüber sprechen, also was können wir hier wissen? Sie sagen, wir können hier viel mehr wissen, als wir wahrnehmen wollen. Und ich deswegen gesagt habe, aber offenbar arbeitet man momentan eben in der Ukraine auch Dinge auf, die unter der Decke irgendwie.
Nein, nein, so kann man das nicht sehen.
Nee, so kann man
nein,
nicht sehen.
So kann man das überhaupt nicht sehen. Also die Russen haben offenbar mit viel Geld dort einige Leute in den Sicherheitsdiensten kaufen können. Ja, aber das sind keine starken pro-russischen Kräfte. Hier in den deutschen Medien wurde ja immer wieder behauptet, es gibt in der Ukraine starke pro-russische Kräfte.
Ja.
Kinder, sage ich, nehmt die Fakten wahr. 93% der Ukrainer haben für die Unabhängigkeit des Landes gestimmt.
Warum, glauben Sie, wollen wir die Fakten offenbar nicht wahrnehmen?
Weil es zu bequem ist.
Und so, wie wir es jetzt haben?
Weil die Komplexität der Materie erfordert, dass man es vereinfacht, dass man einfache Geschichten erzählt, die aber falsch sind.
Ihre Geschichten, die Sie erzählen, sind eben von dem Krieg geprägt, oder fand ich interessant, im Schatten des Krieges, weil Sie sind, stimmt das noch, 140 Kilometer ist Poltawa von der Front?
Ja, zwischendurch waren es weniger, etwa 80 Kilometer, jetzt sind es etwa 140, ich weiß nicht die genaue.
Ja, ist ja auch nicht wichtig.
Also die Nachbarstadt Kharkiv wird ja ständig beschossen, bombardiert, so kann man sich das vorstellen. In Berlin kann man ruhig Kaffee trinken, im Straßencafé, Leipzig wird in Schutt und Asche gebombt.
Ja. Es gab auch Raketen in Poltawa. Gibt es noch regelmäßig Alarm?
Also Alarm gibt es regelmäßig, jeden Tag. Ja. Ich sehe das ja auch auf Telegram-Kanälen. Ja,
ja, also regelmäßig Alarm, in dem, ich weiß, wir haben sehr viel Berichterstattung über dieses Einkaufszentrum gehabt. Das ist nicht weit, das ist Gebiet.
Kremenschuk, ja, nächste, ist, auch wieder eine Nachbarstadt von uns. Ja.
Was heißt das für Ihren Alltag? Also wenn es jemand dauernd die Sirene geht?
Ja, das ist natürlich ein erniedrigendes Gefühl, weil man weiß, jetzt ist man eigentlich ja latent in Lebensgefahr. Jemand will dich oder uns oder die Nachbarn töten. Man soll eigentlich im dunklen Keller Schutz suchen. Und der Ton selber ist auch schmerzhaft, natürlich, weil es ja ein Warnton ist. Und man sieht auch, wie sehr Kinder darunter leiden, wie Kinder erschrocken sind.
Mhm. Gehen Sie in den Keller? Sie schreiben nämlich, dass Sie irgendwann haben Sie aufgehört.
Irgendwann habe ich aufgehört. Also manchmal müsste man alle 2-3 Stunden in den Keller gehen und das mache ich nicht.
Also jetzt mal eine blöde Frage, aber sagt Ihre Familie, die ja jetzt hier in Deutschland ist und die weggegangen ist, weil es gefährlich ist, sagt die nicht zu Ihnen,
ja, mein Sohn möchte natürlich immer wieder, dass ich nach Berlin komme und sagte, auch am Anfang des Krieges, Papa, höchstens einen Monat bleibst du, ja, und dann kommst du. Hm. Aber ich erkläre es ihm, versuche es ihm zu erklären, dass es wichtig ist, dass ich dort bin.
Ja, warum ist das wichtig? Also Sie beschildern, wie Sie morgens also aufstehen und froh sind, dass die Nacht vorbei ist und Sie noch leben und dann einen Kaffee trinken und dann gehen Sie arbeiten, sagen Sie. Dann machen Sie Interviews, dann treffen Sie Leute, unterschiedlichste Leute, die von Ihrem Alltag erzählen. Was ist da so Ihre Rolle? Sie sind ja kein neutraler Berichterstatter, wollen Sie auch nicht sein, sollen Sie auch nicht sein. Aber Sie sind ja auch nicht kriegswichtig. Sie sagen selber zu sich, ich bin ja nicht kriegswichtig. Was ist Ihre Rolle?
Ja, zunächst mal sagen mir einige Menschen, es ist ohnehin wichtig, dass du da bist. Es gibt uns Mut, dass nicht alle weggelaufen sind, wie beispielsweise die westlichen Diplomaten am Anfang des Krieges. Und zweitens, ich kann humanitären Hilfsorganisationen helfen als Moderator zwischen deutschen und ukrainischen Organisationen.
Da vermitteln Sie viel.
Ja, genau. Und drittens, ja, als Journalist, als Berichterstatter oder Chronist, als Zeuge bin ich vielleicht auch also ein ganz kleines bisschen wichtig. Ich bilde mir nicht ein, dass ich da eine große Rolle spiele. Aber
nein. Und das heißt also, Ihr Tagesablauf, unterscheidet der sich von davor?
Eigentlich die Sperrstunde gab es natürlich früher nicht. Also man musste im Februar, als der Krieg losging, dann war die Sperrstunde, glaube ich, schon um 7 Uhr abends. Oder um 6 Uhr abends schon, ich habe es schon vergessen. Und inzwischen ist sie auf 23 Uhr angehoben worden, aber bevor ich weggefahren war, war es bis 21, 22 Uhr, so diese Zeiten. Deswegen, also und dann muss man zu Hause sein und es wird auch streng kontrolliert und Streifen laufen durch die Stadt, ja.
Christoph Brummer, unser Gast, reiste das erste Mal 1999 in die Ukraine. Ein Bauarbeiter hatte ihn nach Donetsk eingeladen. Herr Brummer, in dem Zusammenhang sprechen Sie von einem ausgelaugten, von einem müden Land, was Sie damals...
Das war 10 Jahre nach Ende der Sowjetunion und das war natürlich vor allem im Winter auch und dann jetzt. Die Menschen waren traurig, das war zu sehen. Es gab absurde Momente. Ich war bei einer Veranstaltung der Regierung. Da wurde dem Gouverneur Janukowitsch für das Erntewetter gedankt.
Oh, der hatte offenbar Einfluss, selbst auf den Wettergott. Trotzdem sind Sie immer wieder hingefahren. Das hat Sie damals schon gepackt?
Ja, es fasziniert mich einfach, dass es dort etwas weniger ordentlich zugeht als in Deutschland, dass nicht alles so fertig, vollkommen ist. Es ist ein bisschen Anarchie möglich, man kann mit der Polizei verhandeln, wenn man was falsch gemacht hat. Also man muss dafür kein Geld zahlen, als Fahrradfahrer aus Deutschland ist man sowieso also doch willkommen und wird freundlich begrüßt. Ich musste nie Strafe zahlen oder sowas, im Gegenteil, wurde oft eingeladen.
Haben Sie eigentlich am Anfang unterschieden oder gleich, also 99 oder zwischen Russland und der Ukraine, weil Sie sind ja sowohl auch an die Wolga gefahren als auch an den Dnieper. Also Sie haben
beide Länder habe ich natürlich unterschieden, aber nicht das Verhalten der Menschen. Das wurde mir erst im Laufe der Jahre klar. Also in Russland wurde ich ja doch relativ oft als Vertreter Hitler-Deutschlands begrüßt, so in einer Saufgemeinschaft mit Männern, ne? Mit Heil Hitler und so weiter. Mhm. Das ist in der Ukraine ein einziges Mal in den 9 Jahren passiert, die ich mit dem Fahrrad nach Poltawa gefahren bin. Dann in Russland sehr stark zu merken, Autoritätshörigkeit und dieses Geschrei, wir sind die stärkste Nation der Welt, wir werden stärker sein als die USA und so weiter. Und solche Ideen gibt es ja in der Ukraine überhaupt nicht.
Die haben eben auch mal gesagt, also mit dem Fahrrad, 6-mal oder noch häufiger?
6-mal bin ich mit dem Fahrrad von Berlin an die Wolga nach Saratow gefahren, 3-mal wieder komplett zurück und insgesamt 9-mal nach Poltawa. Die letzten Jahre bin ich dann nicht mehr nach Russland gefahren, es war mir auch politisch zu blöd.
Da war dann schon der Bruch quasi innerlich
genau,
bei Ihnen.
Genau, ein Jahr vor Maidan habe ich beschlossen, nee, das geht nicht mehr.
Wieso eigentlich mit dem Fahrrad?
Ja, mit Zug und Flugzeug, Flieger war mir zu schnell, mit dem Fahrrad.
Zu schnell.
Zu schnell, genau. Also sozusagen, es war ein Lob der Langsamkeit vielleicht. Man sieht eben mehr, man wird schneller eingeladen. Man, ja, genießt natürlich auch die Situation, die Landschaften und so weiter. Man macht Sport, ist auch vielleicht ganz wichtig. Ich war ja doch aktiver Raucher, bin es heute noch, aber bin ja manchmal 200-300 Kilometer am Tag gefahren.
200-300 Kilometer am Tag?
340 war mein Tagesrekord. 24-Stunden-Etappe.
Ohne Fahrradpannen? Nein, es geht nicht ohne Fahrradpannen.
Auf der ersten Tour über 8000 Kilometer hatte ich keine einzige Panne. Und im Jahr darauf, nach meiner Erinnerung, sogar an einem Tag 3 oder 4.
Aber es wurde Ihnen immer wieder geholfen, wie ich auch gelesen
genau,
habe.
Also, genau, ich habe nicht ein einziges Mal selber das Fahrrad repariert. Das haben immer Ukrainer gemacht, die sofort ankamen und geholfen haben.
Sie nennen sich jetzt auch gerade Fahrradreporter. Also 9 Jahre lang Fahrradreporter aus der Ukraine. Man kommt viel mehr mit, haben Sie gesagt. Sie haben berichtet oder berichten auch immer noch für die Neue Zürcher Zeitung, also NZZ, für die Berliner Zeitung, für den Freitag, für die Frankfurter Rundschau. Ist der schönste Beruf der Welt, haben Sie mal gesagt.
Genau.
Weil Sie das eben alles so miteinander vereinbaren können.
Ja, weil es so viele Eigenschaften hat. Ne? Ich erlebe Abenteuer. Mhm. Ich bin eine radelnde Diskothek. Allein dadurch, wenn ich in ein ukrainisches Dorf mit dem Fahrrad komme, dann, oh, wird man schnell eingeladen, müssen wir tanzen, müssen wir feiern, müssen wir unsere Geschichten erzählen, einmalige Gelegenheit, Sport, Kultur, Sprache lernen, also das ist der Rausch der Geschwindigkeit, wie ich das in dem Fahrradbuch auch geschrieben habe.
Genau, das Buch. Sie haben 3 Bücher, Sie haben der blaue Elefant auf dem blauen Elefanten? Nee,
wie? Auf einem blauen
auf
Elefanten.
Einem, ist Ihr Fahrrad also blau?
Genau.
Ah ja, genau.
Also
ja.
Es ist so symbolisch, metaphorisch.
Ja, 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 ja. Sie haben aber auch noch 3 Bücher geschrieben, in denen Sie jeweils 111 Gründe vorbringen, etwas zu lieben, das Fahrradfahren, das Schachspielen und die Ukraine. Also diese 3 Bücher gibt es. Mein Eindruck ist, die hängen ganz eng zusammen, oder?
Ja, ich hoffe das.
Schachspielen, Ukraine, das ist doch alles miteinander, oder?
Ja, ich versuche das ja so das erzählerisch darzustellen, also auch mit Episoden. Und die Ukraine, warum habe ich dieses Land so geliebt? Also im Gegensatz zu Russland bin ich dort keinen Befragungen durch die Polizei ausgesetzt. Ich muss nicht erklären, wen ich getroffen habe, worüber ich gesprochen habe. Ich kann mich frei bewegen. Und das Land ist riesig groß, ja, fast doppelt so groß wie Deutschland, hat weniger Einwohner, also alles vor dem Krieg natürlich. Das heißt, ich hatte wirklich Platz und konnte manchmal ja ein paar Tage lang immer geradeaus fahren, hunderte Kilometer, ohne dass Polizei, Autobahn oder Zivilisation zu sehen war. Und das gefällt mir doch ganz gut.
Anfangs waren Sie alleine, irgendwann haben Sie Familie seit
2016.
Seit 2016, Sie haben auch von Ihrem Sohn erzählt. Sind Sie der Liebe wegen dort geblieben?
Ja, auch. Aber natürlich insgesamt hat mich das Land fasziniert und die Stadt besonders. Poltawa ist eine sehr besondere Stadt. Also Ukrainer sagen oft, ja, aufgrund der Historie, auch eine besondere Mentalität. Nikolai Gogol war ja dort vor 200 Jahren geboren worden. Und die Menschen haben schon so das Verständnis, dass sie sowas wie die seelische Hauptstadt der Ukraine sind. Das ist ein Klischee, damit wird auch gern gespielt. Aber generell sagt man über Poltawa, hat mehr künstlerische Genies vor allem hervorgebracht als alle anderen Städte der Ukraine.
Und Sie haben auch von Anfang an gesagt, dass Sie Ihre Arbeit dort eigentlich besser machen konnten, als Sie das in Deutschland konnten. Warum?
Ja, in Deutschland bin ich ja einer von vielen, vielen Autoren, vielen Journalistinnen, Journalisten. Dort bin ich in einer exotischen Situation. Also dort bin ich der Exot, sagen wir es so. Und ja, das hat Vor- und Nachteile. Ne? Manchmal werde ich als
immer
Vertreter Deutschlands, genau, immer unter Beobachtung. Ach, der Deutsche hat wieder das gemacht, der Deutsche hat zu viel Bier getrunken oder was weiß ich. Ne? Und jetzt während des Krieges, da arbeite ich ja mit Leuten zusammen aus humanitären Hilfsorganisationen, da muss ich auch mal mit einem Ukrainer schimpfen. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, was wagt der Deutsche sich hier mit uns zu schimpfen? Das geht ja gar nicht.
Also das haben Sie auch immer wieder...
Das passiert, ja, das passiert. Also vor 2 Monaten etwa hat ein guter Freund von mir eigentlich ja 20 Euro veruntreut von der humanitären Hilfe und hat die versoffen. Und mit dem habe ich sehr stark geschimpft, ja, das geht nicht.
Und dann waren Sie der Deutsche, der...
Ja, so ein Beispiel, ja, aber ja. Prinzipiell...
Aber das ist ganz, ganz lustig. Sie haben mal geschrieben, also klar, ich hätte auch nach Berlin gehen können, aber in Berlin badet man lauwarm und...
ja, hier sind die Konflikte schaumgebremst.
Genau, Konflikte schaumgebremst. Also das ist, sie reizt das...
Ich habe gern klare Verhältnisse und ich unterscheide gern zwischen Gut und Böse, zwischen Verbrechen und Lebensliebe.
Wir sind ja mitten reingesprungen eigentlich in das Leben und das Arbeiten unseres Gastes, dem Autor Christoph Brumme. Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen an den Anfang gehen. Sie sind 1962 im Harz geboren, gelernter Ossi, haben Sie irgendwann mal gesagt. Und da am Anfang spielt Elend eine ganz große Rolle.
Dieses Dorfelend, das ja auch im Faust, im Mephisto, also im Faust vorkommt von Goethe, wo Mephisto und Faust frühstücken, dort wohl angeblich. Und dort, ja, musste ich meine Kindheit verbringen, im Grenzgebiet, nicht weit weg von der deutsch-deutschen Grenze.
Sie konnten es sehen, glaube ich, ne?
Ja, nicht sehen, direkt vom Haus aus oder von der Schule. Also da, wo die Schule war, konnte man es schon sehen, die Wurmbergschanze, die Grenzanlagen und so weiter. Und beim Wandern hat man es natürlich auch gesehen und gewusst.
Der Harz ist ja eine besonders mystische Gegend, durchaus Brocken, Hexentanz, Walpurgisnacht, eben diese ganzen Sachen. Waren Sie als Kind empfänglich dafür?
Ja, natürlich. Also bei uns wurde ja Walpurgisnacht oft gefeiert, dann wurde großes Feuer gemacht. Die Frauen haben sich als Hexen verkleidet, manche haben mich erschreckt. Da hatte ich schon Angst vor manchmal, ja.
Sind Sie der Natur verbunden? Sie haben eben gerade gesagt, eine Wanderung, Familie hat also...
Ja, ich gehe gerne in den Wald und kann gerne im Wald schlafen, das gefällt mir schon.
Ja?
Übrigens Brocken, weil Sie das sagen, ich war ja einmal auf dem Brocken, aber ohne den Boden mit den Füßen zu berühren.
Wie das?
Ich bin mit einem Freund unterhalb des Brockens im Schneesturm, ja sozusagen spazieren gegangen Richtung Westgrenze. Wir wollten mal gucken, ja, wie weit kann man kommen. Und dann haben die uns natürlich schnell bemerkt, die Grenzer sind mit dem LKW gekommen und konnten auf der schmalen Brockenstraße aber nicht wenden, weil links und rechts Schnee lag. Die mussten also auf den Brocken hochfahren und konnten dort wenden.
Das hat er sie einmal hochgefahren?
Genau, also wie ein Teufel. Ich war auf dem Brocken, aber ich habe den Boden nicht mit den Füßen berührt.
Auch so eine Art Hexentanz.
Ja.
Eine andere Art und Weise. Aber es klingt nach einem Abenteuer, nicht nach Gefahr. Also Grenzverletzung.
Ja, ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Gefahr, ja. Also ich habe die Ostschleier.
Spielen Sie das rund? Also so, das fällt mir auf, so Angst. Also wenn ich Sie auf Angst oder auf so ein Gefühl anspreche, dann...
Weiß ich nicht, kann ich selber schwer einschätzen. Ich glaube, es wäre auch eitel, wenn ich das sagen würde. Also jeder Mensch hat Angst. Die Frage ist, wie man damit umgeht.
Und damals, also so, Sie wollten aber nicht die Grenze eigentlich.
Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätte ich die Grenze überquert, na klar.
Aber es war so ein bisschen so...
Gucken, ausprobieren. Also ich bin öfter mal an die Grenze gegangen und habe im Fernglas geprüft, ob die Zäune dicht sind oder ob man irgendwo heimlich rüberlaufen kann. Ich wollte lieber Seefahrer werden, als im deutschen, ostdeutschen Grenzdorf zu verkümmern.
Seefahrer? Oh, ja. Sie haben viele Berufe ausprobiert, da kommen wir nachher auch noch zu. Das fand ich nämlich total also auch wirklich spannend und lustig, was Sie alles gemacht haben. Sie haben eben gesagt, ich musste da meine Kindheit verbringen. Also der Ortsname Elend ist ja auch quasi sinnbildlich für Ihre Kindheit. Sie hatten eine sehr schwere Kindheit durch einen sehr brutalen Vater.
Ja, es ging in unserem Haus nicht friedlich zu. Es war wirklich extrem und es war,
Ihr Vater
ja, es
war
eine schreckliche
Psychiater
Zeit.
Und Erzieher, also eigentlich.
Er war Lehrer.
Er war Lehrer.
Das war schrecklich. War sehr deutsch, sehr brutal und.
Sie meinen mit sehr deutsch viel Befehl, Gehorsam?
Befehl, oder Ordnung, Pünktlichkeit, für 3 Minuten zu spät kommen, 3 Schläge mit dem Stock und so weiter. Also das war grässlich eigentlich.
Konnten die Geschwister zusammenhalten oder?
Nein, Geschwister waren auch untereinander. Ja, versuchten sich oft opportunistisch zu verhalten, um nicht bestraft und geschlagen zu werden.
Ist auch schrecklich, wenn man dazu erzogen wird eigentlich, ne?
Ja, genau, man wird zum Verrat eigentlich erzogen.
Und Ihre Mutter, konnte sie nicht schützen?
Nein, sie hat auch Angst gehabt vor dem Vater und hat sich auch opportunistisch verhalten.
War das dann für Sie als Kind so eine hilflose Wut oder hat sich Auflehnung breit gemacht oder war er... So eine Flucht in so Fantasiewelten, was war es?
Also zunächst mal war es vor allem Verzweiflung. Also für Wut hatte ich als Kind wahrscheinlich gar nicht genug Kraft und Mut. Mhm. Und die Alternative sozusagen, die mich gerettet hat, war immer die Literatur. Also ich habe ja unglaublich viele Bücher gelesen, auch nachts gelesen, nicht geschlafen, habe meinen ersten Roman als 13-Jähriger nachts im Keller geschrieben.
Also eben nicht nur gelesen, nicht nur in andere Welten geflohen sozusagen, sondern auch
genau,
selber.
Ab dem 14. Lebensjahr hatte ich beschlossen, Schriftsteller zu werden. War sehr traurig zu meinem 14. Geburtstag, dass der Roman nicht fertig war, weil ich hoffte, dass ich der jüngste Schriftsteller werde.
Über was haben Sie geschrieben damals?
Ach, über 3 Jungen, die im Atlantischen Ozean verschollen sind und dann wie Robinson Crusoe ums Überleben kämpfen müssen.
Mhm. Wie war das in der Schule? Hat man Sie da gefördert?
Nein, überhaupt nicht. Das war ja eine kleine Dorfschule. Wir waren 15 Schüler und Schülerinnen in der Klasse. Also der eine Deutschlehrer, ja. Und die Deutschlehrerin, die wir dann ab der 9. Klasse hatten, die hat mir doch also auch Büchertipps gegeben, hat mich eingeladen. Und ja, insofern doch, kann man sagen. Also sie hat mich ernst genommen zumindest, als jungen kommenden Literaten vielleicht.
Das tatsächlich?
Stimmt. Ja, ja. Ja,
als kommende Literaten, das ist natürlich...
Na, ich sag's jetzt mal so spontan, ja. Also mein Berufswunsch Schriftsteller, das hat sie schon ernst genommen. Ich habe ja auch Aufsätze darüber geschrieben und sie hat mir Lesetipps gegeben, zu sich nach Hause eingeladen. Das war schon sehr schön, ja. 9., 10. Klasse.
Ihr Vater war selber Lehrer, wie hat der das aufgenommen?
Der war an einer anderen Schule, Gott sei Dank.
Also das aber ihr Mann, er hat ja mitgekriegt, dass Sie schreiben wahrscheinlich. Oder haben Sie das heimlich gemacht? Haben Sie das
verheimlicht? Ich habe das weitgehend verheimlicht. Und als ich mal im leichtsinnigen Moment gesagt habe, naja, ich bin ja Schriftsteller, hat er gesagt, was ist denn von dir schon auf dem Markt?
Sie haben Ihre Kindheit ja literarisch verarbeitet, sage ich jetzt mal, in Ihrem ersten Roman, der erschienen ist. Oder? Der von 14 ist,
genau,
der ist nie erschienen.
Nein, natürlich nicht.
Den haben Sie noch in der Haben Sie noch in der Schublade?
Nein, nein, ich habe alle frühen Schriften, einschließlich 2000 Seiten Tagebuch, in den 80er Jahren verbrannt.
Warum?
Ich wollte es nicht mehr sehen. Es war nicht literarisch, es war nicht gut genug und weg damit.
Dann haben Sie es aber literarisch verarbeitet in dem Roman Nichts als das. Das Kind heißt No. Also ein Wie-Nein.
Ja, wie Nein und wie im japanischen No-Theater. Das sind ja auch also sehr symbolische Figuren, symbolische Handlungen.
Haben Sie sich da selbst freigeschrieben, sage ich mal? War das was?
Ja, das war natürlich eine Art von fast therapeutischem Schreiben. Natürlich, klar. Man kann aus den Schrecken der Kindheit noch ein Kunstwerk machen. Das tut natürlich gut, ja. So ein kleines Rachebedürfnis wird damit auch gestillt.
Hat Ihr Vater das Buch gelesen?
Weiß ich nicht. Interessiert mich gar nicht. Ich habe ihn seit 30, 40 Jahren nicht gesehen.
Er lebt aber noch.
Weiß ich auch nicht, interessiert mich auch nicht.
Wir sind bei Christoph Brumme, beziehungsweise erfahren vieles aus seinem Leben. Über die Familie haben Sie uns eben erzählt, auch unter dem Leiden, unter dem Vater. Unter dem System der DDR, haben Sie unter dem System gelitten?
Ja, natürlich. Das Erste, was mir da immer einfällt, ist die unglaubliche Langeweile dieser Propaganda in den Schulen, bei der Armee und so weiter. Also das war so schrecklich. Glaube ich auch ein Grund.
Langeweile, würden Sie dazu sagen.
Ja, dröge Langeweile und furchtbar. Also zum Beispiel, wir haben morgens beim Frühstücken immer Deutschlandfunk gehört. 300 Meter von der Grenze weg. Und dann musste man in die Schule gehen und diese kommunistischen Ideologievokabeln hören. Ne? Und natürlich haben wir immer diskutiert, wie kann das eigentlich sein, dass im Westen die Politiker frei sprechen und verständlich und die im Osten, die angeblich humanistischer und besser sein wollen, nur vom Blatt ablesen und hohle Phrasen von sich geben.
Und was, ja.
Ja,
was
es war eine Form von Schizophrenie natürlich. Also ich war wirklich Bayern-Fan, Hardcore-Bayern-Fan. Mein Spitzname war auch, mein Spitzname war auch Kaiser Franz. Sogar die Lehrer haben mich manchmal so gerufen, weil ich so gern Libero gespielt habe.
Also Bayern-Fußball-Fan, aber
Fußball-Fan,
nicht
genau,
vom Freistaat Bayern.
Nein, Bayern-München. Ja, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Meier und so weiter. So. Und das waren meine Idole eine Zeit lang, ne? Aber in der Schule, dann eine halbe Stunde später, musste man wieder, durfte man gar nicht sagen, dass man Westfernsehen guckt. Ja.
Sie haben ja eben erzählt, also dass Sie da quasi, also dass Sie ja auch in Angesicht der Grenze quasi aufgewachsen sind erstmal, dass Sie da über den Schnee geguckt haben, wie weit Sie mit Ihrem Kumpel da kommen. Und danach gab es aber keine ausgearbeitete Fluchtpläne?
Nein. Ich habe einfach nach Gelegenheiten geschaut, auch später dann, als wir in Rumänien waren, wie weit ist die jugoslawische Grenze weg, da waren wir 20, 30 Kilometer entfernt. Also wenn es Möglichkeiten gegeben hätte, wäre ich abgehauen, aber groß was riskieren oder dafür jetzt noch einen Ausreiseantrag stellen, das war mir alles zu viel Bürokratie, das wollte ich nicht. Auf Gelegenheiten warten, wie Schachspieler auch.
Ja, da haben wir es wieder, ne? Also diese drei Sachen, Fahrradfahren, Schachspielen, Ukraine, die so ihr Leben bestimmen. Vorhin haben wir ja gehört, dass ihr Lieblingsberuf Journalist auf dem Fahrrad ist, aber bevor sie den tatsächlich ausüben konnten, haben sie ja eine unglaubliche Fülle an anderen Jobs gemacht. Also ich habe jetzt nur mal rausgesucht, Postbote, Totengräber, Stellwerkmeister. So, Bandbreite, ne?
Ja, und später kamen ja noch einige dazu. Also für mich war klar, ich wollte unbedingt Schriftsteller werden, aber natürlich mit 16, 17 konnte ich das noch nicht, hatte ja auch keine Vorstellung, wie man das anstellt. Und deswegen erstmal nach dem Ausschlussprinzip, ich wusste, was ich nicht will. Ich will nicht im Büro arbeiten, ich will nicht körperlich arbeiten und das Allerwichtigste, ich will keinen Chef haben und will mir nicht sagen lassen, was ich tun muss.
Das war aber in den Jobs alles? Ich meine, Postbote ist draußen, klar, Totengräber auch.
Da war ich allein, das war ja auch noch in der Schulzeit sozusagen, das waren ja Ferienjobs. Und Eisenbahner, das war die Ausbildung, die ich machen musste. Da dachte ich, okay, ich bin im Warmen, ich muss nicht körperlich arbeiten. Und ja, vor allem habe ich zu lernen, okay, das ist gut, man muss einen Beruf lernen, mache ich das. Und Eisenbahn, das war so ein Kompromiss eigentlich.
Und dann waren Sie bei der NVA?
Genau, 3 Jahre, ja, schrecklich. Furchtbar.
Sie haben sich für 3 Jahre verpflichtet, weil Sie studieren wollten danach.
Ja, die haben mich ganz geschickt, ja, wie soll ich sagen, überredet oder manipuliert und haben das haben mich gelockt sozusagen, indem sie versprochen haben, dann können Sie studieren. Und ich hatte ja kein Abitur und das allein war nicht der Grund. Ich war zu der Zeit schon eher so ein bisschen, ja, rote Socke. Also ich war auch, zu meiner Schande muss ich das gestehen, 4, 5 Jahre Mitglied der SED. Habe mich da auch überreden lassen.
Was hat Sie dafür?
Ja, also, vor allem auch der Trotz gegenüber dem Vater, der ein starker Antikommunist war. Und deswegen wollte ich das, wie auch einer meiner älteren Brüder, unbedingt eben doch gut finden, diese Art von Sozialismus. Mhm. Und dann habe ich mit 22, 23 bin ich ausgetreten aus der SED. Und mir so ein totaler Schwachsinn. Also liegt mir überhaupt nicht. Ich glaube nicht an den Quatsch.
Sie wollten dann Schauspieler werden. Oder beziehungsweise sind es letztlich auch geworden. Aber die Schauspielerei, das war dieses Studium, was Sie anfangen
wollten? Naja, Schauspieler bin ich nicht geworden. Ich habe dann als Kleindarsteller, so hieß das, am Theater in Lutherstadt Eisleben 1 Jahr verbracht. Das war auch so ein Kompromiss. Also ich konnte noch keinen Roman schreiben weiterhin. Ich habe es ja weiterhin versucht, habe in der Zeit Gedichte geschrieben.
Also Roman konnten Sie schreiben, weil Sie das Gefühl hatten, ich habe zu wenig zu sagen? Oder?
Na auch, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch viel zu unsicher und viel zu wenig stilistische Möglichkeiten, viel zu wenig Lebenserfahrung. Aber der Traum war immer da und auch also war so ein Antrieb, mich weiter in die Richtung zu bewegen und also weiter zu schreiben und es auszuprobieren, zu lesen. Ich war da auch in so genannten Poetenseminaren, so hieß es in der DDR. Gab so Poetentreffen in Schwerin, landesweites. Da war ich 2 Mal. Aber das Theater war dann so eine Form, wo ich mir dachte, stimmt, es gibt ja noch ein Milieu, das auch mit Literatur zu tun hat, wo man wahnsinnig interessante, spannende Leute kennenlernt, die nicht so dogmatisch verbohrt, wie diese Parteimilieus dort Parteileute denken. Und das war für mich, also es war eine gute Entscheidung, dass ich das gemacht habe. Da habe ich ja auch bekannte Schauspieler dann und Schauspielerinnen aus Berlin kennengelernt, die mir später weitergeholfen haben.
Und Sie sind dann nach der Theaterzeit sozusagen, haben Sie Philosophie studiert.
An der Humboldt-Universität etwa 3 Jahre, ohne Abschluss.
Da sind Sie dem Marxismus-Leninismus aber auch nicht aus dem Weg.
Doch, deswegen bin ich dem aus dem Weg gegangen, habe vor allem Philosophie, Geschichte, klassische deutsche Philosophie und Existenzialismus, sowas Nietzsche, Schopenhauer, Sartre später studiert. Aber ich wusste, ich will Schriftsteller werden und Bücher schreiben, Romane schreiben, dafür brauche ich keinen, also muss ich nicht Diplomphilosoph sein.
Und das fing dann ja auch an, 87 haben Sie, glaube ich.
87 habe ich in Temperamente, dieser ostdeutschen Literaturzeitschrift für junge Leute, das erste Mal was veröffentlicht, genau.
So, und dann kam Mauerfall, also Revolution, Mauerfall.
Herrlich.
Wenn, ja, herrlich.
Ja, ja, klar.
Und dann sind Sie in den Westen 10 Jahre überall rumgereist.
Ja, soweit es möglich war, genau. Ich war in Mexiko, ich war in New York, ich war in Thailand, ich war in Frankreich, also in vielen westeuropäischen Staaten, genau, ja.
Aber gereizt hat Sie dann doch mehr?
Ja, ich merkte, verdammt, warum? Ich weiß so viel über die Geschichte der Sowjetunion und habe so viel russische Literatur gelesen. Es ist eigentlich traurig, dass ich das nicht besser nutze und mal hinfahre und mir das ansehe. Wie ist Russland heute, dieses große Rätsel Russland? Kann man das entschlüsseln?
Und Ihnen war so das große Rätsel, weiß ich nicht, Amerika war nicht groß genug?
Na, ist für mich auch kein Rätsel und vor allem dort waren schon zu viele deutsche Schriftsteller. Da wäre ich der 100.000. oder was, das ist ja langweilig. Ich will der Erste sein, ich will immer neue Wirklichkeiten entdecken.
Die letzten Minuten sind angelaufen im Gespräch mit dem Autor Christoph Brumme. Im Tagebuch, das habe ich schon erwähnt, in Ihrem Tagebuch Im Schatten des Krieges, fand ich sehr bemerkenswert, dass Sie ganz häufig den Humor erwähnen. Den Humor, der in der Ukraine offenbar nach wie vor, ja.
Ein Lebensmittel ist, ein Mittel zum Überleben.
Ein Lebensmittel ist. Für Sie auch?
Ja, natürlich. Also man genießt natürlich die Momente, in denen man lachen kann. Also ich erinnere mich zum Beispiel jetzt an diese Episode, als einer unserer Freunde im Biergarten war ganz verzweifelt, nachdem die Russen in Kremenschuk dieses Kaufhaus mit einer Rakete beschossen hatten und eine zweite Rakete in das Sportstadion. Und der schrie immer wieder und sagte, warum haben die das Stadion beschossen? Warum, warum? Ich verstehe das gar nicht. Sagt ein anderer Freund, blöde Frage, damit man da nicht Fußball spielen kann. Ja. Also die Russen führen Krieg, damit die Ukrainer nicht Fußball spielen können. Ja. Alles erklärt, alles klar.
Alles klar.
Und solche Momente genießt man.
Mhm. Sie haben auch im Buch darüber geschrieben, dass Sie Momente des Glücks sammeln.
Ja, natürlich. Moment des Glücks ist zum Beispiel, als ich einen Freund, einen langjährigen Freund auf der Straße getroffen habe, von dem ich nicht wusste, ob er noch in Poltawa ist, ein Kontrabassist aus dem Sinfonieorchester. Und das war natürlich pures Glück. Oder ein Freund kam von der Front in die Stadt, ins Zentrum. Ich war zufällig der erste bekannte Freund, den er gesehen hat. Das war auch pures Glück. Der lebte, war fast 3 Monate lang an den heißen Fronten.
Mhm. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was Sie eigentlich auch noch da sein lässt. Also was Sie wieder zurück, Sie fahren jetzt demnächst wieder mit dem Bus bis hin nach Poltawa, was Sie das tun lässt. Und auch überhaupt, dass Sie diese, wie Sie es genannt haben, schaumgebremsten Konflikte hier irgendwie nicht ertragen können, sondern das Ehrliche Sie da reizt. Ich habe noch gar nicht erwähnt, wie Ihr Blog heißt, Honigdachs. Das scheint mir auch sehr nah beieinander zu sein, ne? Dieser Honigdachs, der so völlig, na, der ist unerschrocken. Sie sagen ja nicht, dass Sie unerschrocken sind.
Nein, ich bin natürlich nicht unerschrocken. Ich bin nicht so vielseitig und nicht so mutig und nicht so talentiert wie der Honigdachs. Das ist ja ein legendäres Tier.
Ja, beschreiben Sie mal, weil mir hat es ehrlich gesagt vorher nichts gesagt.
Ja, der ist ja auch relativ selten und auch relativ schlecht erforscht. Er lebt in Lebensgemeinschaft, wie heißt das, weiß nicht genau, gibt es so einen biologischen Begriff für, mit dem Honiganzeiger, mit einem Vogel, der zeigt ihm, wo der Honig ist, der afrikanischen Bienen, die wohl sehr aggressiv sind. Und dann öffnet der und verwüstet diese Nester und beide zusammen fressen den Honig. Und das Besondere ist, der greift quasi alles an, was lebt und ihn ärgert oder stört. Also sogar hohe Giraffen, kleine Löwen. Und er hat vor nichts Angst. Dabei ist er nur 30, 50 Zentimeter groß. Hat
unglaublich. Und damit vergleichen Sie sich?
Ja, nicht vergleichen, vielleicht ja so eine Spielerei. So ein Vorbild, keine Angst zu haben, zu seinen Prinzipien zu stehen, nicht wegzulaufen, wenn es gefährlich wird, seine Überzeugungen vertreten, nicht auf die Mehrheiten hören, niemals, sondern seinen eigenen Weg gehen. It's my way.
Sagt Christoph Brumme hier im Deutschlandfunk Kultur. Herr Brumme, danke schön für
Vielen
den
Dank.
Besuch hier.
Vielen Dank.
Weiterhin alles Gute in Poltawa und ich weiß gar nicht, was man da sagen soll. Bleiben Sie unbeschadet vielleicht?
Ja, ich hoffe, ja, danke.